Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Dr. Juliane Bodo mein Gast. In Feel Good, Live Better spricht sie über eines ihrer Spezialgebiete, die Brust-OP. Die Fachärztin für plastisch-ästhetische Chirurgie bietet in ihrer Berliner Klinik Plastetics alle erprobten Operationstechniken und Implantate an. Sie selbst sieht sich nicht als Beauty-Doc. Sie möchte als Ärztin Menschen helfen, die teilweise seit Jahren unter ihrem Aussehen leiden. Guten Morgen, liebe Juliane. Es ist so schön, dass du hier bist, extra aus Berlin. Das weiß ich zu schätzen.
Ja, hallo liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Juliane, du sagst selbst von dir, dass du keine Schönheitschirurgie betreibst und auch kein Beauty-Doc bist, sondern Fachärztin für ästhetische und plastische Chirurgie. Was bedeutet das in Bezug auf Brust-OPs?
Ja, dieser Begriff Beauty Docs kommt ja so ein bisschen, ja, so aus Instagram, Social Media Zeiten. Und es gibt inzwischen eben sehr viele Ärzte, die Medizin studieren, aber überhaupt keine Facharztausbildung mehr absolvieren, sondern eben einfach gleich anfangen zu spritzen. Und bei Botox-Fillern ist es vielleicht auch noch okay, aber bei Operationen wird es natürlich dann irgendwann auch gefährlich. Und insofern grenzen wir uns immer gerne als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie ab, weil das eben schon eine lange Ausbildung ist. Das ist eben nach den 6 Jahren Studium nochmal 6 Jahre Facharztausbildung. Und bis man dann eben auch in der Ästhetik wirklich sicher ist, ist es meistens nochmal ein paar Jahre mehr. Insofern denke ich immer, dass so eine fundierte Ausbildung eben auch die Grundvoraussetzung ist, dass man eben wirklich auch gut operiert.
Ja, und ich glaube, gerade bei diesen ganzen sehr diffizilen Schönheits-OPs muss man wirklich sehr genau schauen, zu welchem Arzt geht man, was hat er für eine Ausbildung. Also da bin ich sehr bei dir. Auch große Eingriffe wie Brust-OPs unterliegen Trends. Was wird im Moment nachgefragt? Beim Gesicht ist Natürlichkeit angesagt. Gibt es Parallelen?
Ja, auch bei der Brustchirurgie geht der Trend wieder definitiv zurück zu eher natürlicheren Brüsten, Formen, Größen. Also eigentlich sind wir so ein bisschen kleinere Brüste meistens gefragt. Diese großen Volumina gibt's natürlich auch noch. Es gibt immer Frauen, die das auch trotzdem irgendwie schön finden, wenn es groß und rund und fake aussieht. Aber so generell geht der Trend eher ein bisschen wieder zurück.
Kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent es abgenommen hat, dass Frauen den Wunsch nach größeren Brüsten haben?
Ja, also früher war es bei uns so, dass wir schon so über 50% oder um die 50% schon sicherlich so über, über 350 Milliliter eingesetzt wurden an Größe eines Implantats. Und jetzt ist das eher so, dass es so sagen wir, um die 300 oder vielleicht der Durchschnitt sogar eher ein bisschen unter 300 liegt. Wie viel Prozent jetzt genau das abgenommen hat, kann ich jetzt so nicht aus dem Stegreif sagen.
Aber so vom Gefühl würdest du sagen, es geht der Trend auch bei Brust-OPs mehr in die Richtung Natürlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt jetzt auch, oder es gab gerade eine Pressemitteilung der amerikanischen Gesellschaft, dass jetzt auch in Amerika dies Jahr, glaube ich, das erste Mal wirklich mehr Brustverkleinerungen als Brustvergrößerungen durchgeführt werden. Also selbst da, wo ja immer noch die meisten Implantate eingesetzt werden, geht auch der Trend wieder ein bisschen zur Natürlichkeit zurück.
Und bedeutet das jetzt weniger Implantate und mehr Eigenfett?
Ja, das auf jeden Fall auch. Also Implantate, gerade so jüngere Frauen, sind schon so, dass sie, wenn es geht, eben eigentlich keinen Fremdkörper mehr unbedingt wollen. Und das Eigenfett ist halt eine gute Alternative. Das Problem ist da immer eher, dass natürlich nur so ein Körbchengröße meistens pro Sitzung möglich ist. Und man muss eben teilweise 2 oder 3 Operationen dann rechnen, um eben vielleicht das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Und die Voraussetzung ist natürlich, dass man Eigenfett hat. Ja, ganz viele haben es, aber es gibt natürlich auch die ganz schlanken, dünnen Frauen, die eben auch wirklich nur ein bisschen die Brustgröße haben wollen, die dann leider gar kein Fett haben. Und das ist natürlich auch ein limitierender Faktor. Also so ein bisschen Eigenfett braucht man dann schon, um auch eine Brust draus zu bauen.
Und wie funktioniert das? Also wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen, wenn du Eigenfett injizierst?
Oder, ja, eigentlich ist es immer Eigenfetttransfer, wird es genannt, dass man es eben irgendwo entnimmt und dann wieder transferiert in die Brust. Und das ist eigentlich, ja, beim Fettabsaugen wird ja auch Fett abgesaugt. Da wird immer vorher eine Lösung eingespritzt, also um das Fett so ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen aufzulockern, damit es auch weniger blutet. Und dann saugt man das Fett ab und normalerweise geht das einfach in einen Behälter, der dann unsteril, sag ich mal, ist und entsorgt wird. Wenn wir das Fett halt in die Brust wieder einspritzen wollen, wird wie ein Filter quasi zwischengeschaltet, dass das Fett aufgefangen wird, gereinigt wird und eben steril aufbereitet werden kann. Und dann wird's eben mit speziellen Kanülen über wirklich minimale kleine Einstiche in das Brustgewebe eingespritzt. Und das sind ja lebendige Zellen, die wir absaugen. Und wenn wir sie eben bei demselben Patienten auch wieder einspritzen, erkennt der Körper es als eigenes Gewebe. Und dadurch wachsen sie eben ein. Also die Blutgefäße sprießen wirklich in diese Fettzellen ein. Und alle Fettzellen, die eben eine Verbindung auch zu den Blutgefäßen bekommen, die heilen auch ein und bleiben da. Aber das schaffen halt nicht alle Fettzellen. Und deswegen geht immer ein Teil des Fetts, das wir spritzen, eben auch wieder verloren. Und insofern ist die Größe auch immer nie so ganz vorherstimmbar. Also bei einigen heilt es vielleicht auch ein bisschen besser ein als bei anderen. Und man sagt eigentlich so maximal eine halbe Cup-Größe, je nachdem vielleicht auch mal eine Körbchengröße. Aber das ist schon so das Maximum, was man mit einer OP erreichen kann. Wenn man zu viel Fett einspritzen würde, würden sich die Fettzellen irgendwann gegenseitig eigentlich erdrücken oder die Blutversorgung klauen. Und das bringt dann eben auch nicht mehr Effekt.
Ich finde es faszinierend. Dann sag mal, wie lange muss ich denn rechnen, wenn ich das, also A, wie lange dauert so eine OP, wenn du die machst? Und wie lange falle ich dann aus? Oder wie lange muss ich einplanen, dass ich nicht rausgehe? Oder ist das etwas, wo du sagst, du kannst eigentlich übermorgen mit dem Verband wieder ganz normal deinen Alltag bestreiten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei Eigenfett ist es wirklich recht unkompliziert. Da tut die Brust eigentlich fast gar nicht weh. Das ist so ein bisschen wie blaue Flecken, wie ein Muskelkater vielleicht. Bei dem Brustaufbau mit Eigenfett ist es meistens eher die Entnahmestelle, also da, wo wir das Fett wegnehmen, was man ein bisschen merkt. Und eine Fettabsaugung tut eigentlich jetzt auch nicht dramatisch weh. Auch das ist eben eher wie so Prellungen, wie so ein bisschen Muskelkater. Ein paar Tage, aber eigentlich kann man da schon auch am nächsten Tag wirklich wieder rumlaufen und sich bewegen. Durch diese Flüssigkeit, die man einspritzt, ist es immer so ein paar Tage, dass es so ein klein bisschen feucht sein kann, dass es natürlich ein bisschen geschwollen ist. Und insofern empfehlen wir schon immer ein paar Tage auch Ruhe. Aber prinzipiell könnte man auch, wenn man im Homeoffice ist, am nächsten Tag sich schon wieder an den Rechner setzen oder eben auch nach 4, 5 Tagen wieder seiner normalen Arbeit nachgehen.
Das finde ich großartig. Neben den ganzen anderen Dingen wie Implantaten und Eigenfett gibt es ja auch Filler und Ultraschall für straffere Haut und eine Anhebung der Brust. Würdest du sagen, wann kann man davon sprechen, dass man das machen kann? Welchen Effekt erziele ich? Also wann würdest du was jemandem raten?
Also mit den Fillern, inzwischen sind eigentlich alle in Deutschland vom Markt genommen worden. Also es gab früher das Hyaluronsäure, das Macrolane. Das gibt's schon länger nicht mehr. Dann gab's das sogenannte Aquafill oder Lostiline, was furchtbare Komplikationen oft gemacht hat. Und deswegen ist es in Deutschland inzwischen auch vom Markt genommen. Es wird immer noch gespritzt und es gibt's auch irgendwo, aber das ist sicherlich nicht zu empfehlen, weil es eben wirklich sehr komplikationsbehaftet ist. Also insofern ist eigentlich auch weiterhin Implantat oder Eigenfett zur Vergrößerung die einzige Möglichkeit. Ja, und zur Straffung gibt's sonst natürlich irgendwie Methoden mit Fadenlift oder es gibt eben das Body Tight, da gibt's auch so einen Aufsatz, das man eben Breast Tight nennt, wo man durch Radiofrequenz eine gewisse Hautstraffung erreicht. Die ist aber minimal, muss man sagen, und auch nicht von Dauer. Also das ist schon eine Möglichkeit und je nachdem, bei einer kleinen Asymmetrie kann man teilweise was ausgleichen oder wenn es wirklich eine minimale Anhebung erwünscht ist. Aber es ist sicherlich jetzt nicht das Wunderwerkzeug, um eine Brust zu straffen. Da muss man eben weiterhin auch eine richtige Bruststraffung durchführen.
Sehr interessant. Gibt es Frauen, die ihre Brustvergrößerung gerne rückgängig machen würden?
Ja, das gibt's auch. Es gibt, das ist aber auch eigentlich gut möglich. Also wenn man Implantate hat, kann man diese natürlich auch entfernen. Und erstaunlicherweise zieht sich die Haut auch meistens recht gut wieder zurück. Also je nachdem natürlich, wie der Ausgangsbefund ist, kann es ein bisschen weicher werden oder vielleicht hängt es ein klein bisschen. Aber in der Regel ist nicht unbedingt eine Straffung notwendig, wenn man Implantate entfernt. Und die Gründe sind ganz unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die sagen, ich brauche das einfach nicht mehr. Das habe ich mal vor 10, 20 Jahren gemacht und jetzt finde ich es irgendwie eher blöd und will eine kleinere Brust. Es gibt auch Frauen, die immer wieder Probleme haben und einfach sagen, so, ich will die jetzt loswerden. Aber auch da ist ein Trend, dass das tendenziell mehr wird, dass immer mehr Frauen kommen, die sie auch wieder eher entfernen lassen.
Und wenn ich jetzt ein Implantat eingesetzt habe, du hast es gerade schon erwähnt, der eine hat Probleme, dann kann man das rückgängig machen. Aber es gab ja auch eine Diskussion eine Zeit lang, dass Implantate auslaufen und nicht richtig funktionieren, so wie sie sollten und große Komplikationen aufgetreten sind. Ist es etwas, dass selbst wenn du Implantate hast, mit denen du keine Probleme hast, dass du die nach einer gewissen Zeit sowieso auswechseln musst?
Eigentlich sagt man, wenn man so gar keine Probleme hat, braucht man sie eigentlich heutzutage nicht mehr auswechseln. Die Implantate sind heutzutage aus Silikon, aber es ist so ein kohäsives Gel, schimpft sich das, so ein bisschen wie so ein Gummibärchen, muss man sich das vorstellen. Es ist also kein flüssiges Silikon, sondern eben vernetztes Silikon. Und dadurch, selbst wenn die kaputt sind, laufen sie eigentlich nicht aus. Der Körper kapselt so ein Implantat ab. Diese sogenannte Kapsel ist eigentlich auch eher so ein Bindegewebhäutchen, was der Körper drumherum macht. Aber daher ist es so, selbst wenn die kaputt sind, läuft eigentlich nichts irgendwo hin, sondern bleibt halt in dieser Kapsel erhalten. Und es ist allerdings über die Jahre, kann es immer sein, je nachdem wie groß das Implantat ist oder was für ein Implantat, dass es sich eben doch so durch das Kapselgewebe durcharbeitet. Und insofern, wenn man weiß, dass ein Implantat kaputt ist, sowas sieht man im Ultraschall, dann sollte man es logischerweise entfernen. Und es gibt immer mal wieder Überlegungen, ob man auch doch nach 10, 20 Jahren die prophylaktisch entfernen lassen sollte, weil es dann doch immer mal dazu kommt, dass sie eben auch kaputt gehen können.
Gibt es eigentlich für verschiedene Frauentypen verschiedene Implantate oder setzt man da immer die gleichen ein?
Nee, es gibt sehr unterschiedliche Implantate. Also es gibt natürlich verschiedene Firmen. Ich arbeite halt mit Implantaten, denen ich schon jetzt seit fast 15 Jahren irgendwie arbeite. Es gibt immer mal wieder auch neue Implantate. Es gibt eben auch jetzt so Light-Implantate, die sogenannten B-Light, die eben einfach weniger wiegen, was bei großen Implantaten oft sinnvoll ist. Oder bei sehr schwachem Bindegewebe, was ja wirklich sehr schöne, sehr hochwertige Implantate sind. Es gibt so ergonomische Implantate, die eigentlich rund aussehen, aber sich trotzdem so ein bisschen mitbewegen und dadurch nochmal natürlicher sind. Und es gibt weiterhin auch normale runde und sogenannte tropfenförmige oder anatomische Implantate für natürlichere Formen. Und die gibt es in ganz unterschiedlichen Breiten und Projektionen. Also da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite an Möglichkeiten. Und das wird dann wirklich immer individuell besprochen und auch ausprobiert, sozusagen, was der Patientin gern möchte.
Also wenn ich jetzt mit dem Wunsch zu dir komme, ich möchte gerne eine Brustvergrößerung, wie muss ich mir das jetzt vorstellen in so einem Gespräch?
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist, dass wir eben auch wirklich so ganz klassisch noch so ein BH und einen Top haben und speziell geformte Einlagen, dass man eben da vorm Spiegel wirklich gucken kann, so was finde ich denn schön, dass man schon mal so eine grobe Idee bekommt oder ich auch eine Einschätzung bekomme, wie groß der Patient oder was er sich so vorstellt. Dann haben wir noch ein anderes Tool, ein bildgebendes, digitales Tool, wo man eben ein Foto macht und das wirklich am Bildschirm simulieren kann, das sogenannte Chrysalix. Und da kann man eben auch die verschiedenen Formen und Größen ganz gut zeigen. Und für viele Patienten ist das sehr hilfreich, dass sie es wirklich auf dem Bild sehen und sich das dann auch besser vorstellen können.
Das ist so ein bisschen wie die Gesichtschirurgie, das machen ja auch, genau, ist das nicht sehr ähnlich? Ja, genau, oder auch beim Mini-Facelift, ja, kann man doch diese, ja.
Genau. Ja, und das funktioniert eigentlich auch wirklich gut. Es ist halt nicht wirklich hundertprozentig 1:1 natürlich, aber ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, wenn man noch ein bisschen unschlüssig ist, was man so sich einsetzen lassen möchte.
Wie alt sind denn deine Patientinnen?
Ja, also es ist wirklich von, sag mal, 20 bis 80 wirklich. Und wir hatten vor kurzem auch eine 80-jährige Patientin, die Implantate hatte, wo eins kaputt war. Die hatte sie schon seit 30 Jahren drin. Und wo wir es auch wirklich ausgewechselt haben und nicht einfach entfernt haben, weil sie sagte, nee, also irgendwie fühle ich mich auch, ich will das schon behalten, das Volumen. Also das gibt's auch. Der Peak ist sicherlich schon eher so 20, 30. Also sind einmal die jungen Mädchen, die eben wirklich so gar nichts haben und einfach den Wunsch haben, dass da eine Brust ist. Und dann gibt's auch einen Peak, sag ich mal, nach Schwangerschaften natürlich, so bei den mit 30, 40-jährigen Frauen, nach Schwangerschaften, nach Stillzeit, wo die Brust einfach hängt. Und da ist eben auch eine Spezialisierung von mir, eben auf die Bruststraffung, gegebenenfalls auch mit Brustvergrößerung, mit Implantat.
Ja, ich weiß.
Zahlenmäßig, fast mehr sogar inzwischen als reine Vergrößerung, ja.
Ich weiß es nur in meinem Freundinnenkreis, dass das tatsächlich doch auch viel ausmacht für eine Frau, wenn sie abgestillt hat und diese ganzen Dinge so wunderbar gemacht hat. Aber ich glaube, man selber als Frau möchte dann gerne wieder, dass die Brust schön ist oder so, wie sie vorher war. Oder manchmal ist sie ja dann noch schöner, wenn jemand wie du das gemacht hast. Ja. Aber ich glaube, dass es auch psychologisch ganz oft einen riesen positiven Effekt hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, auch nicht immer wirklich nur nach dem Motto, soll jetzt mal wieder ein bisschen hübscher aussehen, sondern viele Frauen leiden darunter und fühlen sich eben auch einfach vielleicht nicht mehr so fraulich oder sexy, wie sie vorher waren. Und insofern ist es oft wirklich eine deutliche Veränderung, auch fürs Selbstbewusstsein nach so einer Operation, dass viele sagen, so jetzt irgendwie, das gönne ich mir jetzt oder das mache ich jetzt wirklich nur für mich, um mich wieder besser zu fühlen, ja.
Es gibt ja Frauen, die machen das schon immer noch auch, weil sie wissen, dass der Partner das schön findet, aber es gibt auch viele, die das wirklich und oder auch immer mehr das Selbstbewusstsein haben zu sagen, ich will das für mich selber, also gar nicht nur in der Brust, sondern auch im Gesicht, dass Frauen eigentlich viel mehr jetzt dahin gehen, dass sie sagen, was möchte ich und nicht das Außen, sondern man selber, dass sie da ein ganz anderes Selbstbewusstsein zu ihrem Körper auch bekommen. Würdest du das auch bestätigen oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich hatte da vor kurzem auch eine Diskussion drüber, weil ich glaube auch, es ist auf jeden Fall, dass die Frauen sehr viel selbstbestimmter sind und alle, die kommen, sagen eigentlich, ich will das für mich. Oft ist auch der Mann oder der Partner dabei und sagt, ich brauche das für mich, brauchst du es gar nicht machen. Insofern ist das sicherlich schon für die Frauen. Es ist natürlich so, dass es trotzdem so ein bisschen getriggert ist aus den, weiß nicht, Medien, Social Media, woher auch immer, dass dieses Bild der schönen, runden, perfekten Brust natürlich irgendwie so ein Idealbild ist, wo dann die Frauen auch vielleicht wieder so ein bisschen hinterherlaufen. Und bei den jungen Mädchen, ob die jetzt dann, wenn sie eine schöne Brust haben, ein bisschen größer oder kleiner sein muss, ist immer so die Frage. Aber eben gerade bei den bisschen Älteren oder wo es dann eben einfach anfängt zu hängen oder eben nach den Schwangerschaften. Ich glaube, da ist es wirklich sehr diese Selbstbestimmung, dass man sagt, so, das will ich jetzt aber für mich tun, um mich wieder besser zu fühlen.
Ich finde, das ganze Thema Social Media ist eine Frage, die ich all unseren Ärztinnen und Ärztinnen stelle. Ist es auch deine Beobachtung, dass da schon leider auch der Trend hingeht, dass es sehr viele junge Frauen vor allen Dingen in eine Richtung natürlich beeinflusst? Was machst du mit einer sehr jungen Patientin, die vielleicht dann einen Wunsch äußert, wo du auch als Ärztin sagen musst, ich bin nicht sicher, ob die Größe für deine Größe oder für dein Alter, also wie geht man mit solchen Gesprächen dann um? Weil man darf ja auch niemanden verletzen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer ein bisschen Psychologie dabei. Und ja, Social Media ist so ein bisschen Fluch und Segen. Einerseits kann man natürlich wirklich eine große Bandbreite informieren über gewisse Dinge. Aber es wird natürlich sehr, sehr viel, ja, sehr einfach dargestellt. Ne? Man sieht dann einfach immer so vorher, nachher, blop, blop, ganz schnell, lustig animiert. Das macht so ein bisschen den Eindruck, als ob das alles, weiß ich nicht, nach ein paar Tagen ist alles verheilt und alles ist wieder schön. Und das ist natürlich im wahren Leben je nach OP nicht so. Und es ist auch nicht alles möglich. Und ich glaube, viele vergessen auch, dass natürlich gerade Social Media natürlich sehr viel Photoshop gerade in Deutschland noch mit drin ist. Es wird teilweise so ein Idealbild, glaube ich, dort verkauft oder gezeigt, wo viele junge Mädchen hinterherrennen, was eben teilweise unrealistisch ist. Und wir hatten auch tatsächlich schon Anfang 20-jährige Mädchen, ein bisschen pausbäckig, die dann kommen und sagen, ich will jetzt ein Facelift, weil alles hängt. Das ist natürlich absurd. Und dann muss man eben sowas auch ablehnen. Aber das ist eben die Gefahr so ein bisschen heutzutage, dass viele junge Mädchen, glaube ich, da so Ideen kriegen, die ein bisschen Quatsch sind oder auch von der Brustgröße vielleicht etwas übertrieben sind. Wir machen auch große Implantate, aber es gibt natürlich auch so eine gewisse Obergrenze da, die dann eben auch irgendwann medizinisch nicht mehr sinnvoll ist.
Ja, also es ist auch eine Verantwortung, die ihr dann natürlich tragen müsst. Das ist so. Jetzt ist meine letzte Frage tatsächlich an dich, die sogenannte Rapid Recovery Methode. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, eigentlich genau das, was es sagt, dass man einfach schneller wieder sich erholt nach einer OP. Weil dieses, dass man einfach 6 Wochen irgendwie am besten zu Hause bleibt und nicht arbeitet, ist eben heutzutage natürlich recht schwierig oder auch unrealistisch. Und insofern ist es für viele Patienten eben wichtig, wieder schnell im Alltag zu sein. Oder eben, wenn man kleine Kinder hat, dass man natürlich wieder da ein Kind auf den Arm nehmen kann und zu Hause die Familie versorgen kann. Und insofern ist natürlich das Ziel, dass man die OP so durchführt, dass man einfach schnell wieder fit ist, dass man wenig Schmerzen hat. Und da gibt es eben schon spezielle Techniken, dass man den Muskel nicht durchtrennt, sondern eben einfach nur ein bisschen dehnt, dass man auch postoperativ, also direkt nach der Operation, bevor der Patient wach wird, nochmal Schmerzmittel an die Hauptnervenaustrittspunkte injiziert. Dass beim Wachwerden eigentlich, klar, ein bisschen Druckgefühl hat man schon, aber jetzt nicht schlimm Schmerzen haben. Und man kann sich eigentlich bei diesem Verfahren auch eigentlich recht schnell wieder bewegen. Also man muss jetzt auch nicht Bettruhe halten, man kann rumlaufen, man kann die Arme bewegen. Ich empfehle trotzdem so ganz intensiven Sport und Muskelkraft, gerade wenn das Implantat unter Muskel ist, doch für eine gewisse Zeit zu vermeiden. Aber man kann es eigentlich recht schnell wieder den normalen Alltag aufnehmen.
Wie viel so OPs machst du am Tag?
Es kommt immer ein bisschen auf die OPs und auf den Tag an. Eine Brustvergrößerung dauert noch nicht mal eine Stunde. Das dauert meistens so etwa so 50 Minuten. Kann auch mal eine Stunde gehen. Eine Brustverkleinerung oder auch eine Straffung mit Implantaten kann eben auch schon mal so 2, 2,5 oder auch bis zu 3 Stunden dauern. Insofern hängt es natürlich davon immer ein bisschen ab, was wir für OPs durchführen. Aber in der Regel haben wir so 2, 3 Tage die Woche unsere OP-Tage. Also an 2 Tagen reden wir mit Narkoseärzten und dann machen wir schon so 3, 4 OPs meistens pro Tag. Und kleinere Sachen in örtlicher Betäubung machen wir dann eben nochmal anderen Tag.
Juliane, ich bin dir sehr dankbar. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Herzlichen Dank und ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal.
Danke dir, liebe Steffi.